Das erste Merkmal der Scham, wenn sie durch Sprache ausgedrückt werden soll, ist also das. Sie lässt sich kaum fassen, ist flüchtig. Und, auch wenn wir sie mit vielen Worten verbrämen, immer noch unangenehm. Das zweite Merkmal der Scham ist, dass sie nicht von irgendwoher kommt. Oft beschämen uns andere Menschen durch eine verletzende Sprache, Vorwürfe oder Bloßstellungen. Scham folgt oft auf einen Sprechakt, auf Worte, die ausgesprochen werden, um zu beschämen. Beschämen ist zurechtweisen. Damit wird versucht, den anderen in den eigenen Wertekanon einzugliedern, sagt Eva Maria Engelin. Darum sind die genauen Worte fast egal. Es geht mehr um das Motiv dahinter. Man kann es wohl übergriffig nennen. Ziel ist, jemanden so zurechtzuweisen, dass diese Person sich schämt. Dabei spielen, wie die Philosophin es anspricht, die Wertvorstellungen und Verhaltensnormen der beschämenden Person die größte Rolle. Du sprichst zu laut, du läufst komisch, du hast dich falsch verhalten. Damit hat die sprachliche Beschämung einen erzieherischen Charakter. Sie will Menschen dazu auffordern, sich einer Norm oder einem Gebot entsprechend zu verhalten. Oder sie will verletzen, weil eine Person gegen eine vermeintliche Norm oder ein Gebot verstoßen hat. Dieser Sprechakt weist auf Normen hin, die mir aber selbst mitunter gar nicht bewusst sind. Es ist ein Signal, das nicht mehr tut, als darauf hinzuweisen, dass man gegen etwas verstoßen hat. Es erklärt nicht, sagt Eva Maria Engelin. Wie bereits beim Blick in unser Gehirn beschrieben, schweben wir, wenn wir uns schämen, über uns. Wir betrachten die Situation von oben und sehen vor allem die anderen Menschen, wie sie uns nun verurteilen. Auch sprachlich können wir gewissermaßen über uns schweben, indem wir uns selbst eine Geschichte erzählen, die uns beschämt. Ich komme in einer beschämenden Situation automatisch in die Position des auktorialen Erzählers, der die Perspektive aller Beistehenden übernimmt, so Eva Maria Engelin. Den auktorialen Erzähler kennen wir vor allem aus Romanen. Er erzählt die Geschichte von oben. Dabei handelt es sich nicht um den Ich-Erzähler, sondern jemanden, der alles weiß. Wenn wir uns schämen, schreiben wir in unserem Kopf eine Geschichte über uns und die Personen um uns herum, in der wir selbst zum Objekt werden, nicht mehr Hauptfigur sind. Denn in unserer Geschichte schreiben wir auch die Gedanken, die die anderen Personen im Kopf haben, wie sie uns abschätzig betrachten. Auch wir glauben, alles über sie zu wissen. Ein Beispiel: Wir betreten eine volle Apotheke. Eine ältere Frau spricht mit leiser Stimme zum Apotheker. Das hier ist ein Ort höchster Diskretion. Hier kommen Menschen hin, um Mittel gegen ihre Gebrechen und Krankheiten zu bekommen. Der Apotheker verschwindet im Hinterzimmer und kommt nach kurzer Zeit wieder. In viel zu lautem Ton erklärt er der Frau, welche Slip-Einlagen für ihre Inkontinenz am besten geeignet sind. Alle Anwesenden schauen beschämt zu Boden. Und auch die Frau kann niemandem ins Gesicht schauen, als sie die Apotheke verlässt. Was hat sie sich in dieser Situation und in den Tagen danach wohl über sich selbst erzählt? Dass die Beistehenden sie bemitleidet haben, ihre Inkontinenz belächelt? Vielleicht hat sie sich vorgestellt, wie sie den Apotheker hätte zurechtweisen können. Aber wäre das nicht nur noch beschämender gewesen? Wenn wir uns eine Geschichte im Kopf zurechtlegen, die uns erst dieses schamvolle Gefühl beschert, könnten wir dann nicht auch, wie der allwissende Erzähler im Roman, diese Geschichte neugierig betrachten und sie umschreiben? Oder sie zumindest kritisch kommentieren, ihr Fußnoten und Anmerkungen hinzufügen? Denn schließlich, das haben wir ja nun gelernt, ist das alles nur Sprache. Und Sprache ist veränderbar.